meine sehr verehrten Damen und Herren, einige haben sich heute sicher zum Weltspartag zurückgezogen. Beziehungsweise, bitte?
Halloween, glaube ich.
Halloween, außerdem, dann ist ein langes Wochenende, das bevorsteht. Und dann ist heute auch noch der Reformationstag, der Tag der Protestanten. Also diejenigen, die trotzdem da sind, können sich am Montag, dann ab Montag vom Dekanat eine Belohnung holen. Also bitte das nicht ernst zu nehmen, die würden sich wundern. Gut, wir machen trotzdem oder gerade deswegen normal weiter. Ich habe gestern hineingeschaut in die Ankündigung der Vorlesung. Wenn Sie danach schauen im Internet, dann sehen Sie, dass ich insgesamt 19 Themenbereiche angekündigt habe in der näheren Information. Jetzt haben wir heute 31. Oktober und behandelt haben wir bisher 3. Wenn man jetzt bedenkt, dass die nächsten 3 Monate, da werden 3 Wochen Weihnachtsferien sein, 3 Vorlesungen ausfallen, wie soll sich das ausgehen? Ich kann mich erinnern an mein Studium in der Zoologie, da gab es damals 2-semestrig Anatomie der Tiere, täglich Montag bis Donnerstag, von Einzellern über sämtliche wirbellose Tiergruppen bis zu den Wirbeltieren. Und die Professorin, die das damals machte, sie ist längst nicht mehr unter uns, das soll auch keine üble Nachrede sein, hat es nie geschafft, obwohl sie die Vorlesung jahrelang, wenn nicht Jahrzehnte gehalten hat, auch die Wirbeltiere noch hinzukriegen. Immer gegen Ende des Semesters, höchstens kam sie bis zu den Fischen, aber die Amphibien, Reptilien, Vögel, Säugetiere, die hat sie immer, die hat sie nicht mehr geschafft. Ich habe es leicht, ich muss ja nicht die Wirbeltiere behandeln und kann einige Themen natürlich straffen. Gut, um nicht noch mehr Zeit zu verlieren zur Sache. Wir haben zum letzten Mal über Kultur gesprochen, beziehungsweise kulturelle Evolution, und haben festgehalten, dass mindestens 10 verschiedene Komponenten, Merkmale allen uns bekannten Kulturen zukommen. Das ist in aller Kürze noch einmal Werkzeuggebrauch, Werkzeugherstellung, die aber auch schon bei Schimpansen, wie gesagt, festgestellt werden kann. Malerei, Erzählungen, einschließlich Märchen, Legenden, sprachliche Überlieferung, im weitesten Sinne Musik und Tanz, Kleidung, Schmuck, Normen und Wertvorstellungen, Religionen bzw. Mythen in Verbindung damit, Vorstellungen vom Weltanfang und vom Ende der Welt, Rituale und Feste und schließlich Symbolismus, Symbolbildung. Es hat einer von Ihnen, der ist heute nicht da, noch Rauschmittel vorgeschlagen. Ja, das könnte man hinzufügen. In allen uns bekannten Kulturen hat man Mittel zur Berauschung gefunden, die zumindest gelegentlich angewandt werden. Vor allem natürlich im Zusammenhang mit dem Feiern von Festen oder auch im Zusammenhang mit religiösen Ritualen. Man könnte vielleicht als 12. noch anführen, das Spiel. Überall wird gespielt. Es gibt keine Kultur, wo nicht irgendwelche Spiele erfunden worden sind. Allerdings, wenn der Mensch als Homo ludens, das spielende Tier, gelegentlich charakterisiert wird, dann trifft das aber auf andere Säugetiere zu, zumindest Kleintiere, Jungtiere, Katzen, Hunde und so weiter, spielen. Und das hat natürlich lebenserhaltende Bedeutung, weil die Tiere im Spiel bestimmte Bewegungsabläufe lernen. Sie lernen, sich zu verstecken und davonzulaufen. Also das wäre kein exklusives Merkmal menschlicher Kulturen. Aber zugleich, umgekehrt, gibt es, wie gesagt, keine Kultur, die nicht irgendwelche Spiele entwickelt hätte. Also man kann, wie gesagt, das vielleicht noch hinzufügen. Da haben wir also 12 Kriterien, die allen Kulturen zukommen. Der Unterschied zwischen der biologischen und der kulturellen Evolution ist festzulegen dadurch, dass im biologischen Bereich genetische Information gespeichert und weitergegeben wird. Im kulturellen ist das intellektuelle Information, das sind Ideen, die eben nicht genetisch, sondern über die Sprache bzw. Schrift tradiert werden. Das heißt, Information wird auf exosomatisch außerkörperlichen Trägern Büchern, Zeitungen, Zeitschriften, Computern aufgezeichnet und ist für jeden jederzeit abrufbar. Das heißt, die Übertragung der intellektuellen Information ist nicht mehr gebunden an die physische Existenz ihres Trägers. Wir lesen, wie gesagt, heute noch Werke von Platon, Aristoteles und so weiter, die längst tot sind. Aber die haben ihre Information, ihre Ideen, Theorien und so weiter, rechtzeitig quasi also auf außerkörperlichen Strukturen aufgezeichnet, die wir heute noch abrufen können. Und das erklärt auch die Geschwindigkeit der Prozesse im kulturellen Bereich, die Geschwindigkeit der kulturellen Evolution, die sich ungleich rascher abspielt als die biologische Evolution. Wenn Sie an die technische Evolution denken, die Entwicklung der modernen Technik, kommen dafür praktisch nur noch ca. 150 Jahre in Frage, ein ganz, ganz winziger Zeitraum in der gesamten Evolution. Ob Sie die Eisenbahn nehmen, Flugzeuge, moderne Schiffe, Autos, Telefone, Computer und so weiter, das ist nicht älter als 100, 150 Jahre, Computer noch wesentlich jünger. Also eine enorme Beschleunigung der Prozesse, auf die wir noch später zurückkommen werden. Kultur und Natur sind nicht als Gegensätze zu begreifen, das auch noch einmal zur Wiederholung, sondern Kultur kann unsere natürlichen Dispositionen sogar verstärken. Wir haben erwähnt den Bereich der Ernährung und den Bereich der Sexualität bzw. der Paarbildung. Wo also eindeutig ein biologisches Phänomen, biologische Antriebe durch kulturelle Mittel gewissermaßen noch verstärkt werden. Als drittes wäre noch nachzutragen der Krieg. Aggressivität und Aggression, die zweifelsohne auch ein Merkmal nicht nur des Menschen ist, aber eben auch des Menschen, wird durch Kriege, durch die moderne Kriegstechnik ganz dramatisch verstärkt. Also kulturelle Entwicklungen, kulturelle Erfindungen, Kriegstechnik und so weiter fördern hier auf zum Teil dramatische Weise, auf unangenehmste Weise, natürliche Veranlagungen. Es war Konrad Lorenz, wir werden auf ihn noch zurückkommen, einer der Begründer der Verhaltensforschung, auch einer der Begründer der evolutionären Erkenntnistheorie, der vor Jahrzehnten auf Folgendes hingewiesen hat. Die modernen Fernwaffen entlasten unter Anführungszeichen die Kriegsführer. Es ist nämlich eines, einem kleinen Mädchen Säure ins Gesicht zu werfen, von Angesicht zu Angesicht zu schlagen oder zu erschlagen. Ein zweites, aus ein paar tausend Meter Höhe auf ein unsichtbares oder nur durch einen Kreuzerl charakterisiertes Ziel eine Bombe hinabzuwerfen und nicht zu sehen, was da unten passiert ist. Eine höchst gefährliche Angelegenheit. Der Pilot eines Kampfflugzeuges hat nur auf seinem Monitor heutzutage irgendwelche Ziele verzeichnet, ohne zu sehen, was er für ein Leid anrichtet. Und man spricht heute, ein Zionismus sondergleichen, vom chirurgisch sauberen Krieg. Also der Pilot oder wie gesagt derjenige, der da Bomben runterwirft und so weiter, sieht nicht mehr, was er anrichtet, wird damit emotional entlastet. Also eine äußerst bedenkliche Angelegenheit. Das noch nachträglich, wie gesagt, zur Verstärkung biologischer Disposition durch kulturelle bzw. kulturelle Erfindungen. Wir kommen heute dann zum nächsten Themenbereich, Gehirn und Bewusstsein oder Gehirn und Geist, Gehirn und Seele. Aus evolutionärer Sicht. Und hier ist zunächst einmal begrifflich einiges klarzulegen, klarzustellen, was ist der Geist, was ist die Seele, was ist Bewusstsein. Also das Leib-Seele-Problem im klassischen Sinne ist eines der ältesten philosophischen Probleme überhaupt. Schopenhauer sprach vom sogenannten Weltknoten, der sehr schwer gewissermaßen aufzubrechen, aufzubinden ist. Ja, was ist Geist, was ist Seele? Und was ist Bewusstsein? Der Ausdruck Geist hat im Deutschen eine vielfältige Bedeutung, wie Sie natürlich wissen. Es kann damit ein Gespenst gemeint sein, Es kann damit der Weltgeist im Sinne von Hegel etwa gemeint sein, also, oder auch Gott oder ein allmächtiges Wesen. Es kann aber auch Geist im Sinne von Intellektualität, im Sinne von Vernunft, Verstand, im Sinne von Ideen damit gemeint sein. Und nur in dem Sinne werden wir den Begriff in der Folge verwenden. Die Seele ist zu definieren als die Gesamtheit der Affekte und Emotionen, also die Gefühlswelt, die aber in dem Sinne definiert, nicht auf den Menschen beschränkt bleibt, sondern zweifelsohne auch anderen Säugetieren zukommt, insbesondere den anderen Primaten, aber auch Tieren wie Hunden, Katzen, Schweinen, Delfinen, also vor allem sehr sozialen Säugetieren. Bewusstsein ist ein Status des Zentralnervensystems. Ein Lebewesen beliebiger Art hat Bewusstsein, wenn es seinen eigenen Status, nicht unbedingt im Sinne der Vernunft, ganz allgemein, reflektiert. Und auch das trifft nicht nur auf den Menschen zu, sondern genauso auf die erwähnten Tiere. Wie gesagt, nichtmenschliche Primaten, Katzen, Hunde, Pferde wahrscheinlich, Delfine, Elefanten, also die unter Anführungszeichen höheren Säugetiere. Karl Popper, übrigens auch einer der Mitbegründer der evolutionären Erkenntnistheorie, wir erwähnten ihn schon bei der ersten Vorlesung. ...1902 bis 1994, unterschied drei Welten in dem Zusammenhang. Die erste Welt, die Welt der Objekte, die physische Welt im weitesten Sinne, die Welt der Natur, anorganische Gebilde, Steine, Mineralien und so weiter und auch organische Strukturen, Lebewesen. Die zweite Welt wäre unsere bewusste Wahrnehmung, also das, was in unseren Köpfen abspielt oder eben auch in den Köpfen einiger anderer Säugetiere. Und die dritte Welt nach Popper ist dann das, was wir als außerkörperliche Träger bezeichnet haben, die gesamte Bücherwelt, die gesamte Datenspeicherung, die also dann gewissermaßen außerhalb unserer Köpfe sich manifestiert. Diese Dreigliederung ist durchaus sinnvoll, allerdings existiert die dritte Welt nicht für sich, nicht an und für sich. Wenn niemand da ist, der... Bitte. Die dritte Welt. Ja, das sind die Bücher, das sind Informationsverarbeitungsanlagen, die Produkte unseres Bewusstseins, die außerkörperlichen Produkte unseres Bewusstseins, in denen wir also Ideen und so weiter aufzeichnen und weitergeben. Aber wie gesagt, diese Welt existiert nicht an und für sich, wenn keiner da ist, der ein Buch schreibt, und da kann es das Buch auch nicht geben, naturgemäß. Und wenn keiner da ist, der es liest, wird das Buch sinnlos. Also die dritte Welt, wenn man bei dieser Gliederung überhaupt bleiben kann, existiert nicht an und für sich, sondern ist eben auch ein Produkt des Gehirns, ein Produkt unseres Zentralnervensystems, von dem eben das Gehirn das eigentliche Zentrum bildet. Dann ist wichtig in dem Zusammenhang die Ich-Erkenntnis und die Du-Evidenz. Die Fähigkeit also, Ich-Erkenntnis, zum eigenen Ich, das eigene Ich nicht nur wahrzunehmen, sondern dazu gewissermaßen in Distanz gehen zu können. Zu wissen, das bin ich und das ist der andere, das sind die anderen. Aber das ist auch keine spezifisch menschliche Eigenschaft. Es gibt inzwischen alte Untersuchungen mit Spiegeln, die zeigen, dass sich Schimpansen zumal im Spiegel erkennen. Das kann man sehr schön sehen, dass die dann sich umdrehen, irgendwas abkratzen. Das heißt, sie merken, dass im Spiegel sind sie selber. Also das ist ein ziemlich klarer Hinweis auf die Ich-Erkenntnis. Viele andere Tiere, die meisten haben das nicht. Wenn sie einer Kuh einen Spiegel vor das Gesicht halten, werden sie keine Reaktion finden. Und bei einem Huhn oder Truthahn, der wird auf den Spiegel nicht reagieren, Oder bei einigen Fischen zum Beispiel, wenn man das aufprobiert, die beginnen dann zu kämpfen, die glauben, dass sich jemand anderer in dem Spiegel. Bitte.
Man könnte sicher sagen, dass wenn sich ein Tier im Spiegel erkennt, dass es das Ich-Bewusstsein hat, aber für mich ist es nicht nachvollziehbar, dass man im Gegenteil schließt, wenn ein Tier sich nicht im Spiegel erkennt, dass es kein Ich-Bewusstsein hat, weil es könnte ja die Voraussetzung sein, um sich im Spiegel zu erkennen, dass man besonders in der Optik besonders hohe Kapazitäten hat. Und das ist eben bei diesem beteiligten Tier nicht gefordert ist, dass es so eine hohe, eine Erkennungsbedarf hat und sich das eben evolutionär nicht entwickelt hat.
Okay. Ich kann
nicht unbedingt darauf schließen, dass es eben
direkt dazu? Bitte.
Also der sogenannte Klecks-Test wird zum Beispiel bei den Katzen oder bei Affenvögeln gemacht. Das erkennen nicht alle von diesen Tieren, die Klecks. Das heißt, also man gibt es auch Klecks. Es gibt manche Tiere, die überhaupt nicht stattfinden, aber keine.
Also wenn Fische, wie gesagt, wenn die also beginnen, gegen den Spiegel zu schwimmen und offenbar glauben, dass jemand anderer, ein Rival oder was auch immer, dann kann man daraus wohl schließen, der kapiert das nicht. Der kapiert nicht, dass er sich im Spiegel, dass er selber da abgebildet wird. Also insoweit scheint der Spiegel schon ein ganz wichtiges Indiz dafür zu sein, ob ein Lebewesen Ich-Erkenntnis hat oder nicht. Das zentrale Buch von Conor Lawrence heißt nicht umsonst die Rückseite des Spiegels. Wir kommen später noch darauf zurück. Naturgeschichte des menschlichen Erkennens. Was ist hinter dem Spiegel? Nicht, wer das begreift, verfügt offensichtlich über Ich-Erkenntnis und auch über die Fähigkeit, und bei Menschen ausgeprägt, über dieses Ich auch noch nachzudenken. Bitte.
Ja, da fällt mir der Lacan ein, der auch eine Dreiteilung hat zwischen dem Realen, dem Imaginären, fängt mit dem Spiegel an, und das dritte ist symbolische Sprache.
Also, ja, das könnte man ergänzend auch hinzufügen, ja. Also wie gesagt, Ich-Erkenntnis, alle diese Merkmale, das merken Sie schon, sind nicht exklusiv Merkmale des Menschen, sie haben sich allmählich in der Evolution entwickelt, wie wir schon gesagt haben. Fast alle mentalen, seelischen Fähigkeiten des Menschen finden sie in irgendeiner Form, auch bei anderen Lebewesen, zumindest in Anfangsformen. Nur sind sie bei Menschen halt ganz besonders und ganz spezifisch und komplex auch, ausgeprägt. Und dann die Du-Evidenz, was die Verhaltensforscher auch seit langem kennen, die Fähigkeit, also nicht nur es zu sein, das bin ich, sondern den anderen oder die anderen als seinesgleichen gewissermaßen zu begreifen. Also wie Sie wissen, ich habe das ja oft schon erwähnt, ich habe zu Hause zwei Katzen und da ist einmal Folgendes passiert. Also man soll nicht in Tiere hineingeheimnissen natürlich, aber was halten Sie davon? Irgendwann, da kam ein Kollege zu mir zu Besuch, es wurde spät, ich war allein zu Hause, ich habe den aufgemacht, der ging um Mitternacht nach Hause und die Katze ist mir offenbar hinausgeschlüpft aus der Wohnung, ich habe das nicht gesehen, habe die Tür zugesperrt, ging zu Bett. Am nächsten Tag habe ich sie nicht gleich bemerkt, nur der Kater war da, gut, aber die Katze, wie er dachte, irgendwo hat sie zurückgezogen haben, wie so oft, und schläft. Ja, und dann eine Weile, das sollte zumindest, der Kater frisst, wieso ist die Katze nicht bei den Schüsseln? Und ich geschaut, die ist nicht in der Wohnung. Ist da entlaufen, aber in dem Haus, in dem ich wohne, kann sie nicht auf die Straße. Sie musste irgendwo unten im Hof sein und tatsächlich habe ich sie gefunden, an der Treppe zum Keller hinunter. Dort ist sie dann zusammengekauert, offenbar etwas ängstlich gesessen und habe es dann genommen und raufgebracht und dann ist Folgendes passiert. Und der Kater war noch immer beim Fressen, kaum kam ich mit der Katze herein und ließ sie zu Boden, hat der Kater sofort sein Fressen unterbrochen, was einiges bedeutet bei dem, der ist ungemein gefräßig. Er ist unterbrochen und ging zur Katze, um sie zu begrüßen. Ja, das ist Du-Evidenz. Ob sie ihm abgegangen ist, weiß ich nicht. Aber als sie wieder da war, hat er es nicht nur erkannt, sondern scheint gewissermaßen gerade so erfreut darüber zu sein, die ist wieder da. Die zwei haben zwar gelegentlich miteinander Konflikte, das muss man auch sagen, meistens kann ich dann den Ursprung davon nicht rekonstruieren. Plötzlich gibt der Kater der Katze eine Ohrfeige. Warum das passiert ist, habe ich eigentlich nie gesehen, was die vorher gemacht hat. Aber irgendwie sind die einander gewöhnt und freuen sich, wie gesagt, wenn die jeweils andere auch wieder da ist. Wie gesagt, ich möchte da nichts hineingeheimnissen. Ich habe den Katzen auch nicht Kant zu lesen gegeben oder irgendwas. Das sind da nicht ganz besonders entwickelt in dem Sinne. Sondern die haben offensichtlich, also sie erkennen, das ist ein Artgenosse, aber nicht nur im Sinne der Paarbildung, der Fortpflanzung, instinktiv, sondern einfach, dass der da ist. Nicht? Der muss da sein. Bitte.
Ich wollte nur zuvor ein wenig spiegeln. Ich habe mal probiert mit meiner Katze, die leider nicht mehr lebt, habe ich in den Arm genommen und habe mich zum Spiegel gestellt und ich habe gemerkt, dasselbe auch beim Hund meiner Tochter, dass sie dich eigentlich nicht registrieren. Nicht nur selbst, sondern überhaupt kein Tier registrieren. Ich hatte das Gefühl, er schaut durch. Er schaut weder mich im Spiegel an, sondern er fixiert überhaupt kein Bild. Das habe ich beobachtet.
Also nachgewiesen ist diese... Ja, nachgewiesen ist das eben nur bei Schimpansen und bei Gorillas. Da gibt es ein paar Experimente. Aber bei anderen Tieren ist das auch nicht eindeutig nachgewiesen. Offenbar ignorieren die oder wissen das nicht.
Er hat gar nichts gesehen. Ich habe so das Gefühl gehabt, ich dachte vielleicht, er kennt ein anderes Tier, nicht sich selbst, aber...
Die erkennen sicher nicht den Spiegel als solchen und daher erkennen sie sich auch nicht selber im Spiegel. Zumindest sofern man das bisher weiß. Bitte? Ja, so stimmt auch wieder. Na bitte.
Ich würde dir auch sagen, was der Kollege vorhin gesagt hat, vielleicht liegt es auch daran, dass nicht alle Tiere gleiche visuelle Wahrnehmungen haben. Also dass manche halt mehr über Tasten oder Riechen oder Hören andere Tiere erkennen, deswegen der Spiegel vielleicht für sie nichts Besonderes darstellen würde.
Ein interessantes Experiment kann man mit einem Kampffisch machen.
Ja.
Dann haltet man einfach einen Spiegel gegen das Glas und er glaubt, das ist ein Gegner.
Ja.
Geht darauf los. Also der riecht ihn nicht, der hört ihn nicht, der sieht ihn.
Also der sieht den Spiegel nicht, der sieht den Spiegel und der sieht nur, oder glaubt zu sehen, einen Artgenossen, der ein Rivale ist. Ja, das ist bei Fischen öfter nachgewiesen worden. Aber das ist eben nicht Ich-Erkenntnis, sondern ganz das Gegenteil. Weil der glaubt ja, das ist ein anderer und der muss ich jetzt bekämpfen. Ah, okay.
Wenn es in die Richtung gegangen ist, dass manche Schimpansen sich im Spiegel sehen und andere nicht, dann ist das für mich ein starker Anhaltspunkt, dass es eben nicht um die Ich-Erkenntnis geht. Es kann nicht in einer bestimmten Spezies
naja.
Gehen, die sich ihre Ich-Erkenntnis haben und andere nicht.
Man muss das, na gut, auch wir Menschen haben ja unterschiedliche Fähigkeiten, auch bei Schimpansen, ungeheure Variationsbreite. Einige schaffen das, andere vielleicht nicht. Es gibt Menschen, die können zum Beispiel die Zahl 3485 mit 4880 im Kopf multiplizieren. Und das ist kein Exklusivmerkmal des Homo sapiens. Aber es gibt solche Leute. Oder die merken sie alle Autokennzahlen, die sie auf der Straße sehen, haben aber sonst in anderen Bereichen wenig zu bieten. Damit möchte ich sagen, es ist eine große Variationsbreite. Es mag Schimpansen geben, die das nicht können. Die können vielleicht besser Werkzeug herstellen oder was auch immer. Aber wenn es einige können, dann muss man sagen, gut, also das liegt offensichtlich in der Kapazität der Schimpansen.
Auch bei Menschen ist es erst in einem bestimmten Alter und ab unterschiedlichem Alter bei Kindern meistens um die 2 Jahre so, dass sie den erkennen, weil sie sich nicht auf den Spiegel greifen.
Das müssen Kinder, ja. Das müssen Kinder erst lernen. Bitte, Sie wollten. Ja, okay. Also, wie gesagt, Ich-Erkenntnis und Du-Evidenz als sehr wesentliche Merkmale, die also zur Evolution des Bewusstseins gehören, beziehungsweise auf der Entwicklungslinie zum Bewusstsein im engeren Sinne stehen. Nun hat man, wie gesagt, das alte Leib-Seele-Problem. Ich würde das einschränken auf Gehirn-Bewusstsein-Problem. Weil alles Bewusstsein, auch wenn Sie es Geist bezeichnen wollen, hängt ja vom Gehirn ab. Wir kommen gleich noch darauf zurück. Aber im klassischen Sinne gab es hier 2 grundlegende Positionen. Die erste, der Monismus, der zweite Dualismus. Monismus bedeutet, Gehirn und Bewusstsein sind identisch. Und Dualismus bedeutet, Gehirn und Bewusstsein sind zwei getrennte, gesonderte Kategorien. Der Monismus kann spiritualistisch ausgeprägt sein, indem man sagt, alles ist Geist. Materie gibt es eigentlich nicht. Alles ist durchgeistig. Demzufolge haben auch Steine, Geist oder Berge oder Flüsse oder Bäche und so weiter. Oder der Monismus besagt auch im Sinne des strikten Materialismus, alles ist Materie, Geist gibt es eigentlich nicht. Oder Bewusstsein, das ist auch nur Materie. Der Dualismus wird oft vertreten als sogenannter Interaktionismus, also Interaktion zwischen Gehirn und Bewusstsein oder eben Materie und Geist oder Gehirn und Geist. Eine Position, die nicht haltbar ist, und zwar aus ganz einfachen Gründen. Wie kann denn bitte etwas Immaterielles, wenn es das Geistige oder das Bewusstsein immateriell ist, wie kann das mit etwas Materiellem überhaupt in Wechselwirkung stehen? Daher wird diese Position heutzutage jedenfalls von Neurobiologen, von Gehirnforschern sicherlich nicht mehr vertreten. Da dürfte der letzte gewesen sein, Sir John Eccles, ja, der gemeinsam mit Popper ein Buch geschrieben hat vor Jahrzehnten, das Ich und sein Gehirn. Aber seither glaube ich nicht, dass irgendwer noch das ernsthaft vertreten hat. Interessant, aber unsere Alltagssprache ist immer gewissermaßen dualistisch. Denken Sie an folgende Redeweisen etwa. Ich und mein Körper. Ich habe Zahnschmerzen. Ich gehe. Ich bin gefallen. Und hunderte andere Redeweisen mehr, die suggerieren, es gibt das Ich und dem gehört irgendetwas oder das Ich macht irgendetwas. Nun ist das Ich natürlich aus heutiger neurobiologischer Sicht keine eigenständige Kategorie, sondern man kann auch nicht sagen, das Ich und sein Gehirn, das Gehirn gehört nicht dem Ich, sondern umgekehrt, das Gehirn produziert erst das Ich mit seinen ganz spezifischen Denkweisen, Gefühlen und alles, was dazugehört. Das heißt also, was wir als Bewusstsein bezeichnen, ganz allgemein, ist eine Systemeigenschaft des Gehirns. Wie schon gesagt, ein bestimmter Status des Zentralnervensystems mit der Fähigkeit, über diesen Status auch dann bei Menschen zumal kritisch zu reflektieren. Also nicht nur Spiegel und so weiter, das geht dann schon bei Menschen wesentlich weiter. Man hat uns immer wieder gefragt, ja, wo ist denn eigentlich der Geist oder wo ist das Bewusstsein? Die Frage ist falsch. Denken Sie an folgenden Vergleich, der häufig gebracht wird. Jemand fragt Sie, was und wo ist die Universität? Der hat nie was davon gehört, der hat keine Ahnung, der hat nur, es gibt Universitäten. Schwer vorstellbar, dass es solche Leute gibt. Nehmen wir mal an, es gibt so jemanden. Jetzt fragt er Sie bitte, wie gehen Sie davor? Sie nehmen den mit zum Hauptgebäude, hier in diesem Gebäude. Zeigen ihm die Institute, die Dekanate, Personen, Vorlesungen, Seminare und so weiter. Nach einer Woche hat er alles gesehen, alle Gebäude der Universität Wien zum Beispiel, alle Personen, die hier unterrichten und so weiter, die Dekanate hat er besichtigt. Und er wird immer noch fragen, na gut, jetzt habe ich da eine Menge Objekte gesehen und Personen, wo war die Universität eigentlich? Ja klar, die Universität ist ein allgemeiner Begriff, der sich nicht festlegen lässt durch ein bestimmtes Gebäude oder ein paar Personen, sondern der ergibt sich, oder was wir als Universität verstehen, ergibt sich aus einer hochkomplexen Wechselwirkung zwischen unzähligen Personen hier in der Universität Wien. Gibt es insgesamt, glaube ich, derzeit 9.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon allein ca. 6.200 wissenschaftliches Personal. Aus der komplexen Wechselwirkung zwischen all diesen Personen und den Gebäuden, Hörsälen und so weiter, ergibt sich dann das, was wir als Universität bezeichnen. Das heißt, jetzt vielleicht hinkt der Vergleich etwas, aber ich glaube, ist durchaus treffend. Die Frage, Was oder wo ist das Bewusstsein, stellt sich so nicht. Das ist nicht irgendwo im Gehirn, in ganz bestimmten, Nervenzelle oder Synapse oder irgendwas, sondern es ergibt sich aus der Wechselwirkung, der sehr komplexen Wechselwirkung der Milliarden, wie wir gesehen haben, Neuronen und der Verbindungsstellen zwischen ihnen. Und da kann man dann, wie gesagt, das Bewusstsein als eine Systemeigenschaft des Gehirns definieren. Ein anderes Beispiel, es käme man eben auf die Idee, unseren Lokomotionsapparat, die Beine und die Bewegung als zwei getrennte Kategorien zu betrachten. Das wäre absurd. Man sagt, ja, hier sind die Beine und hier ist die Bewegung. Sondern die Bewegung ist eine Systemeigenschaft unserer Beine und allem, was dazugehört, die Muskulatur, Knochen und so weiter, hochkomplexe Wechselwirkungsprozesse, die also dann die Bewegung ermöglichen. Also auf ähnliche Art und Weise, ich hoffe, das ist soweit klar, auf ähnliche Art und Weise muss man sich Bewusstsein vorstellen, beziehungsweise Gehirn und Bewusstsein. Nicht getrennte Kategorien. Das eine, also das Bewusstsein kommt nicht von außen ins Gehirn oder ist irgendwo im Gehirn drinnen, sondern ist eine Systemeigenschaft des Gehirns, noch einmal eine Eigenschaft, die es ergibt aus hochkomplexen Wechselwirkungen im Gehirn und natürlich auch Sinnesorgane und so weiter. Jetzt werden Sie aber sagen, es gibt ja die psychosomatische Medizin, die sich genau damit beschäftigt, welchen Einfluss seelische oder psychische Phänomene auf den Menschen, auf das Gehirn haben. Das klingt dann wieder so, als ob das getrennte Phänomene wären, getrennt vom Gehirn, getrennt vom Körper, und ob die von außen gewissermaßen auf den Körper hineinwirken würden. So ist das natürlich nicht. Da ist es wiederum so wie mit der Bewegung. Erkrankungen des Bewegungsapparates kommen eben gerade durch die Bewegung. Obwohl die Bewegung ja keine getrennte, keine gesonderte Kategorie ist und nicht auf die Beine, auf die Kniegelenke und so weiter von außen einwirkt. Also ähnlich kann man sich vorstellen, durch entsprechende Belastungen, nicht wahr, des Zentralnervensystems, des Gehirns, kann es dann auch zu entsprechenden Erkrankungen kommen, die sich im gesamten System des menschlichen Körpers auf unterschiedliche Art und Weise auswirken können, was heutzutage noch gar nicht hundertprozentig geklärt bzw. erforscht ist. Man weiß zum Beispiel, dass bestimmte Rückenleiden, oder man nimmt das zumindest stark an, abhängen von psychosomatischen Faktoren. Der geknickte Mensch, jetzt im übertragenen und auch im wörtlichen Sinne, hat viel zu tun mit psychischen Störungen. Also ich hoffe, dass das soweit klar ist. Bitte.
Wenn man das weiterdenkt, stellt sich die Frage, stirbt das Gehirn oder stirbt der Mensch als Person?
Ja, also wenn das Gehirn stirbt, das ist natürlich eine Frage auch in der Ethik, in der Bioethik, wann ist der Mensch tot? Wenn das Gehirn stirbt, das wird allgemein als, also der Hirntod gilt allgemein als das Kriterium des Todes, denn das Gehirn ist nach allem, was wir heute wissen, verantwortlich für alles, was eine Person ausmacht. Für das Denken dieser Person, sein Wollen, ihr Wollen, Fühlen, Erkennen und so weiter und so weiter. Wenn also das Gehirn nicht mehr funktioniert, kann auch die Nieren, können die Nieren ein bisschen noch weiter arbeiten oder das Herz kann noch schlagen und so weiter, aber der Mensch ist nicht mehr die Person, die er mit funktionierendem Gehirn war. Ist das nicht zufriedenstellend?
Wissenschaftlich ausgedrückt.
Bitte?
Wissenschaftlich ausgedrückt.
Ja, nicht, bitte.
Sie haben ja, so, glaube ich, selbst das Beispiel gebracht. Stellen Sie sich vor, Sie machen eine Transplantation, Sie kriegen eine neue Niere, können Sie sich vorstellen, ja. Ein neues Herz. Aber stellen Sie sich eine Gehirntransplantation vor, ja, möchten Sie sein. Nicht? Also,
das wäre so.
Von dem das Hirn stammt. Nicht? Weil letzten Endes würde das, wenn das möglich wäre, dann sein. Nicht?
Das sind natürlich Frankenstein. Ja. Visionen, nicht wahr? Ja. Die sicher nicht Wirklichkeit werden. Hypothetisch gesprochen sind Sie recht. Wenn es möglich wäre, wenn also einem Menschen sein Gehirn entnommen werden würde und ein anderes hinein transplantiert oder ja, transplantiert werden würde, dann wäre das nicht mehr derselbe Mensch. Bitte.
In diesem Zusammenhang, also, wo Sie gemeint haben, also, dass das Gehirn glaube, das ist. Ist dann die Frage, also finde ich, spaltet sich das wieder aus noch so ein bisschen Unterbewusstsein oder Unbewusstsein?
Ja, ja, wir kommen drauf noch. Wir kommen darauf noch zu sprechen, aber das Ganze ist natürlich nicht jetzt im strikten Sinne zu trennen, also Bewusstsein, Unterbewusstsein, Unbewusstsein und so weiter. Das ist auch eine Einheit. Ja. Natürlich kann man sagen, dass das Gehirn in der Evolution sich gewissermaßen in verschiedenen Schichten entfaltet hat. Also das sind schon ziemlich alte Modelle. Wir haben also das Stammhirn, das ist gewissermaßen das Reptilienhirn. Und ganz oben, sehr schematisch natürlich gesagt, eine ganz dünne Schicht, dann das, was wir als Vernunft, Verstand, unser Geist und so weiter bezeichnen. Aber das ist natürlich nicht abgetrennt, das ist keine eigenständige Geschichte. Hingegen kann man natürlich experimentell oder aus eigener Erfahrung sehen, welche der Schichten, und Anführungszeichen dabei zu bleiben, die ältesten und daher auch die stabilsten sind, weil sie am meisten erprobt sind. Einer, der 2 Liter Wein getrunken hat, wird zwar nicht mehr unbedingt mathematische Gleichungen lösen können, aber nach Hause finden wir dann noch. Das alte Reptiliengehirn, gewisse Mechanismen, die sind nach wie vor präsent, die wirken nach wie vor. Und das heißt also, die oberste Schicht, noch einmal unter 3 große Anführungszeichen, die Vernunft, der Geist, das Mentale ist ganz jung, das hat das mit der Evolution zum Schluss dazu gekommen ist, zum Schluss heißt vor einigen Jahrzehntausenden vielleicht, legen Sie mich da bitte nicht fest, und das hat noch nicht die Bewährungsproben der alten Schichten bestanden, die über viele Jahrmillionen oder 100 Millionen Jahre das alte Säugetiergehirn 150 Jahrmillionen sich zu bewähren hatte. Gut, das soweit also zum Problem Gehirnbewusstsein, bitteschön.
Von Materie ab. Nämlich ob das Gehirn funktioniert und wie es sich entwickelt hat und nichts weiter ist da.
Ganz klar, aber wie gesagt, die Gleichsetzung, also Bewusstsein ist gleich Gehirn, die ist natürlich falsch. Das ist eine Eigenschaft des Gehirns. So wie man sagen würde, ja. Bewegung ist gleich Beine, das ist falsch natürlich. Die Bewegung ist eine Eigenschaft der Beine. Bitte.
Vielleicht noch das Titel, zum Teil erläutern, dass man sagen, das Bewusstsein ist das biografische Gedächtnis, das emotionale Gedächtnis hauptsächlich. Das ist das, was sie sich in ihrem Leben alles ja. Ins Hirn einverleibt haben. Also es ist ja nicht von vornherein also ein Kinderhirn oder sonst, sondern das ist alles, was sie erlebt haben. Ne?
Also wir tragen uns 2 Gedächtnisse und Anführungszeichen mit uns herum. Das ist das stammesgeschichtliche Gedächtnis und das individuelle. Wir erinnern uns seit unserer Kindheit, seit wir uns erinnern können, was weiß ich, seit wir 3 oder 4 oder 5 Jahre alt waren, an unterschiedlichste Erlebnisse, was uns so beschäftigt hat. Aber wir tragen auch in uns noch, jetzt unter Anführungszeichen, metaphorisch, Erinnerungen an die graue Vorzeit. Das ist dann das gesamte Ensemble der Instinkte. Der Begriff des Instinkts wird in der Verhaltensforschung heute kaum noch verwendet, weil er etwas schwammig ist, aber jeder weiß ungefähr, was man darunter versteht. Etwa bei Gefahr, sich zu ducken oder hochzuspringen, das braucht man nicht zu lernen, das ist einfach drinnen. Die Erkenntnis, es gibt Gefahren, das ist nicht individuell, das schleppen wir gewissermaßen mit unserer gesamten Stammesgeschichte. Und damit bin ich auch schon bei einem alten Thema, das in dem Zusammenhang auch behandelt werden muss, nämlich angeboren und erlernt. Das gab enorme Kontroverse in der Verhaltensforschung, in der Psychologie, bis vor einigen Jahrzehnten. Das Thema ist heute weitestgehend abgeschlossen. Was den Menschen betrifft oder auch andere, sozusagen höhere Säugetiere, kann man weder sagen, ihr Verhalten ist ausschließlich angeboren, noch kann man sagen, es ist ausschließlich erlernt. Man kann also bei wirbellosen Tieren, oder bei den meisten wirbellosen Tieren, sagen, das ganze artspezifische Verhalten ist angeboren, das sind schematische Mechanismen, Abläufe, die also kein Lernen mehr zulassen. Aber je komplexer ein Lebewesen ist, je komplexer sein Nervensystem, sein Gehirn ist, das trifft dann wiederum auf Vögel, vor allem auf Säugetiere zu, umso größer ist auch die Lernfähigkeit. Auch da kann ich wieder meine Katzen als Beispiel nehmen. Wenn die Wohnzimmertür einen Spalt breit offen ist und sie wollen da hinaus, dann haben die beiden zwei völlig unterschiedliche Taktiken entwickelt, die ihnen niemand gezeigt hat, die haben sie selber gelernt. Der Kater stoßt einfach mit dem Kopf die Tür und geht durch. Die Katze aber richtet sich auf den Hinterbeinen auf und macht die Tür mit dem Vorderpfoten auf. Zwei unterschiedliche Strategien, ein und dasselbe Problem zu lösen, die Tür aufzumachen. Und wie gesagt, das habe ich Ihnen sicher nicht gezeigt. Ich habe mich da nicht aufgerichtet und die Tür gestoßen und so weiter. Sondern das haben die selber gelernt. Und eine ganze, wenn Sie Hunde nehmen, die ganze Hundedressur beruht ja darauf, dass Hunde über eine hohe Lernkapazität haben. Über hochgradige Assoziationsleistungen. Es ist ziemlich egal, wie Sie dem Hund irgendwas beibringen, ob Sie sagen, sitz oder lieg oder steh. Er kann assoziieren, wenn Sie sagen, Sitz, meinen Sie, er soll eben diese Bewegung hinsetzen. Sie könnten auch was anderes sagen, Sie könnten auch sagen, Immanuel Kant, und ihn dann also hinsetzt, oder irgendetwas. Da gäbe es viele Möglichkeiten, aber auf jeden Fall hat der Hund die Fähigkeit, bestimmte Begriffe, die Sie ihm hinwerfen, mit irgendwelchen Aktivitäten zu assoziieren und diese Aktivitäten auf diese Begriffe auch gewissermaßen zu setzen. Wir haben bei Schimpansen schon drüber gesprochen, dass in unterschiedlichsten Kontexten über 60 Werkzeuggebrauch entwickelt wurde. Das sind hochgradige Lernleistungen, die schon über Hunde und Katzen weit hinausgehen, die auch schon die Anfänge, wie schon zum letzten Mal gesagt wurde, des intentionalen Denkens, eines zielgerichteten Denkens gewissermaßen, markieren. Die Vorstellung, wenn ich das und das tue, erreiche ich dieses oder jenes Ziel besser oder effektiver. Das heißt, eine Vorwegnahme des Ziels und aufgrund dieser Vorwegnahme setze ich ganz bestimmte Aktivitäten, um das Ziel eben zu erreichen.
Aber ist nicht jedes Denken zielgerichtet, sonst hätte es ja keinen Sinn.
Bitte?
Ist nicht jedes Denken zielgerichtet, sonst hätte es ja keinen Sinn.
Aber alles Verhalten von Tieren ist zielgerichtet natürlich, nur es ist ein Unterschied, ob, wie ich zum letzten Mal sagte, Eichhörner hier irgendwas graben und offenbar nicht wissen, dass das kein Erdboden ist und glauben, sie haben da Nüsse vergraben. Es ist ein Unterschied, ob so ein Verhalten, das auch zielgerichtet ist, an den Tag gelegt wird oder ob Schimpansen 300 Meter weit weggehen, um Steine zu holen, zurückkommen und mit den Steinen dann die Walnuss aufschlagen. Also das ist dann nicht nur zielgerichtet, das ist zielintendiert. Bitte.
Aber wenn Sie das Beispiel mit dem Eichhörnchen bringen, dann könnte man Menschen aber auch eine ganze Masse von nicht zielgerichteten Handlungen finden. Das ist eigentlich so, diese Massen, also wenn man diverse Handlungen sieht, die eigentlich überhaupt keine
sind. Was kann ein Kind, wenn es zur Welt kommt? Das sind 4 oder 5 Fähigkeiten, die es nicht lernen muss, die sind angeboren. Sich festklammern, der Klammerreflex ist ungemein wichtig fürs Leben und Überleben, vor allem für den Aufrechtgeher, auch wenn das Kind den aufrechten Gang eher später entwickelt, aber die Disposition ist schon da und dass sich festhalten können, hat ungeheure lebenswichtige Bedeutung. Lächeln, Signal der Zufriedenheit, schreien, das Signal, irgendwas passt nicht, ich habe Hunger, ich bin angemacht oder irgendwas. Ja, Saugreflex, klarerweise im Dienste des Überlebens, das kann ein Kind ohne, dass es lernen muss. Das ist angeboren. Das kann genauso bei Schwimmvögeln zum Beispiel. Bitte.
Ist das Lächeln
erlernt? Ja, ist das angeboren, glaube ich. Es gibt auch Fotos von 24 Stunden alten Säuglingen, die schon lächeln. Und ja.
Vielleicht noch ein interessanter Punkt zum Thema stammesgeschichtliche Gedächtnis. Der Hund zum Beispiel im Gegensatz zum Wolf, der nicht so weit auseinander ist, der Entwicklung kann erkennen, wenn man auch etwas zeigt. Das hat man versucht mit Wölfen, die man domestiziert aufzieht,
ja.
Können das nicht. bemerkt haben, wie schnell eigentlich etwas entstehen kann, ins stammesgeschichtliche Gedächtnis.
Ja.
Ja, meine Frage, wenn der Begriff Instinkt nicht mehr so beliebt ist, was nimmt man stattdessen?
Wir werden später den Ausdruck Ratiomorph verwenden, der Vernunft ähnlich, aber nicht mit der Vernunft identisch. Aber da würde ich jetzt vorgreifen, das kommt später noch. Man hat, das ist deswegen nicht so beliebt, der Begriff des Instinkts war ursprünglich in der Verhaltensforschung, 30er, 40er Jahren, hat man gedacht, oder da gab es eine Richtung in der Verhaltensforschung, deren Vertreter dachten, es gibt sowas wie geheime Kräfte, nicht wahr, die unser Verhalten steuern. Das sind Instinkte. Natürlich glaubt heute kein Ethologe, kein Verhaltensforscher mehr an irgendwelche geheimen Kräfte, sondern wenn man schon den Begriff Instinkt verwendet, auf der Basis von stammesgeschichtlichen Entwicklungsprozessen, Mechanismen, die im vorbewussten, ratiomorphen Bereich lebensdienlich wirken. Aber wie gesagt, im alltagssprachlichen Gebrauch ist der Begriff des Instinktes nach wie vor natürlich in Verwendung und wir alle wissen ungefähr, was wir darunter verstehen. Instinktives Verhalten wäre also etwas, was keiner unmittelbaren Reflexion bedarf. Und sich verstecken, zu ducken bei Gefahr, hochzuspringen, davonzulaufen und vieles andere mehr. Auch diese vier oder fünf erwähnten Fähigkeiten des Säuglings wie Klammerreflex und so weiter könnte man im weitesten Sinne als Instinkte bezeichnen. In der Evolution entstandene artspezifische Merkmale, die von vornherein im Sinne des Lebens und Überlebens da sind. Bei Schwimmvögeln zum Beispiel ganz klar, wenn Sie die mit Hühnern vergleichen, ein aus dem Ei geschlüpftes Entlein kann sofort schwimmen. Und es beginnt auch sofort mit dem kleinen Schnabel im Schlamm herumzuwühlen, seiner Art gemäß. Was machen kleine Küken? Wenn sie aus dem Ei schlüpfen, die können gleich becken. Wieder ihrer Art gemäß. Das sind keine Schwimmvögel. Also das ist offenbar eindeutig angeboren. Ansonsten, ich komme noch darauf zurück, ist der Streit angeboren oder erlernt, heute eigentlich längst obsolet. Ja, ein artspezifisches Verhaltensprogramm. Fische können automatisch von vornherein schwimmen. Klar, die lernen das nicht. Das wäre, wenn Haifische das ja schauen müssten, wie schwimmen die Großen. Das wäre etwas kompliziert. Nicht? Oder man kann, das ist auch Experimente, die schon lange zurückliegen, man hat Iltisse getrennt von der Mutter gleich nach der Geburt, also der Mutter weggenommen und sie dann mit einer Ratte konfrontiert. Was die sofort gemacht haben, was ihnen keiner gezeigt hat, die Ratte zu verfolgen, war angeboren. Ein Objekt, das ist zu verfolgen. Was sie aber nicht kapiert haben, wie sie die Ratte am effektivsten töten mit dem Nackenbiss. Das mussten sie lernen. Und da zeigte sie es im Vergleich, also die Iltisse, die nicht bei der Mutter aufgewachsen sind, die konnten zwar die Ratte verfolgen, aber nicht effektiv töten, während diejenigen, die mit der Mutter aufgewachsen sind, gelernt haben, wie man da effektiv zubeißt. Da kann man dann, das ist ein einfaches Beispiel, das ist nicht immer so einfach, ziemlich klar trennen zwischen dem angeborenen und erlernten Verhalten. Aber bitte.
Kann es kein so ein automatisches Verhalten eigentlich, kein angeborenes Verhalten geben, das kann einfach nicht funktionieren.
Ja, weil was angeboren ist, ist die Fähigkeit zu erkennen, was verfolgt werden kann bzw. sollte. Ratten können auch Mäuse sein, das kann irgendein anderes kleines Säugetier sein, die üblerweise für Iltisse als Beute in Frage kommen. Das heißt, die Beuteerkennung ist angeboren, aber nicht, wie man mit der Beute am effektivsten umgeht. Ja, nur ist es dem Iltis ja völlig gleichgültig, ob wir dazu Ratte sagen oder Maus oder Hamster. Der Iltis hat einen allgemeinen Begriff von Beute, so wie auch der Löwe ja nicht unterscheidet zwischen der sogenannten Thomson-Gazelle und irgendeiner Antilope. Und er weiß, das und das und das sind jagdbare Objekte, da kann ich zubeißen. Der Löwe, er hat allgemein, wir kommen auch darauf zurück, das ist ein allgemein Begriff unter Anführungszeichen, in dem Fall einfach Beute. Und da ist es egal, ob es hinter dem Ilt ist, das Ratte war nur ein Beispiel. Das kann ich mal Hamster vorsetzen. Gut, Hamster werden uns vielleicht leid tun, aber dass sie wieder uns empfinden. Für Ratten haben viele Menschen eher Abneigung, die dürfen getötet werden. Es geht nur darum, dass die Iltisse, wie gesagt, von vornherein ein Schema haben von Beute und alles Übrige dazu lernen müssen. Und das analog dazu natürlich auch bei Menschen. Wir haben, wie gesagt, die erwähnten Fähigkeiten, die Säuglinge schon haben, die sind angeboren. Was dann daraus wird im Laufe der Zeit und was noch dazu kommt, das ist erlernt. Aber die Polarisierung, wie das früher immer wieder gemacht wurde, entweder alles ist genetisch bedingt und damit angeboren oder alles ist erlernt, das ist nicht mehr haltbar. Es gab also den sogenannten Behaviorismus, das waren die großen Kontroversen zwischen Verhaltensforschung und Behaviorismus in den 50er, 60er Jahren. Die Behavioristen behaupteten, jetzt was den Menschen betrifft, aber auch andere Lebewesen, die kommen alle als unbeschriebenes Blatt zur Welt, als sogenannte Tabula Rasa. Erst äußere Eindrücke, erst durch Lernen und Erziehung wird die Taft im Laufe der Zeit sozusagen voll beschrieben. Da wurde ignoriert, wie gesagt, dass zum Lernen ja zunächst mal eine Lerndisposition überhaupt vorhanden sein muss. Wenn ich nicht die Fähigkeit habe, irgendwas zu lernen und die muss angeboren sein, dann kann ich auch nichts lernen. Das heißt, ein Kind kommt auch mit der Disposition zur Welt, die Welt um sich herum zu ergründen, Verschiedenes zu erlernen, verschiedene Bewegungsabläufe zu erlernen und vieles andere mehr. Und dann später natürlich auch dann mathematische Formeln, Gleichungen zu lösen und so weiter. Bitte.
Interessant auch, es gibt Dispositionen für bestimmte Ängste, also dass man Formen leichter erkennen kann, Schlange, Spinne und so weiter, wird viel schneller als Angst trainiert, auch wenn das Kind ursprünglich keine hat. Also dazu gibt es auch Untersuchungen.
Es ist bei Schlangen schwierig. Man hat da Experimente gemacht, weil man ging davon aus, also Schlangen müssen ja, nachdem ungefähr ein Drittel von ihnen giftig ist, und zumal unsere Vorfahren ja zum Teil in heißen und subtropischen Regionen gelebt haben, wo es auch Schlangen gibt und immer gab, man nahm an, dass also eine Gestalt wie eine Schlange und Schlangen vorbewegt, dass der automatischste Mensch jetzt im Laufe der Evolution eine Abneigung entwickelt hat, die dann gewissermaßen angeboren sein müsste. Aber es funktioniert nicht ganz. Es gibt ja auch Menschen, die ausgesprochene Reptilienmenschen sind, die also Schlangen streicheln und so weiter, nicht wahr? Oder die im Schönbrunner Zoo sind mit Schlangen beschäftigt und die haben da kein Problem. Mein Kind kann eine Schlange, wenn man ihm nicht sagt, das ist was ganz Schlimmes, wird das auch nicht unbedingt davor Angst haben.
Bei schlecht ausgedrückt, was ich gemeint habe, ist, prinzipiell hat der Mensch keine Angst, aber das sind Dinge, wo der Mensch diese Angst sehr viel schneller lernt als bei anderen Dingen. Also es gibt eine Prädisposition, diese Angst schneller zu werden. So wollte ich es ausdrücken.
Also man kann wohl davon ausgehen, dass eine Prädisposition, das ist ein gutes Wort, bei Menschen vorliegt, bei der Erkennung, bei der Wahrnehmung von Objekten bestimmter Länge, bestimmter Dicke und schlenkelnde Fortbewegung, dass da eine gewisse Vorsicht angezeigt ist. Wie gesagt, ungefähr ein Drittel der Schlangen sind giftig. Und das war sicher eine zum Teil ja, sehr unangenehme Erfahrung, die schon früher Menschen gemacht haben müssen. Und man kann sich denken, dass im Laufe langer, ja Millionen, im Laufe langer Zeiträume im Gehirn so etwas wie es metaphorisch gesagt Erwartung oder eben Prädisposition verankert wurde, bei diesen Objekten vorsichtig zu sein. Man hat Experimente gemacht mit Schimpansen, schon in den 30er oder 40er Jahren des letzten Jahrhunderts, also mit Schimpansen, die im Zoo aufgewachsen sind und nie eine Schlange gesehen haben. Wie werden die reagieren, wenn man ihnen eine Schlange in den Käfig hineinwirft? Da waren die Reaktionen unterschiedlich. Einige sind davongelaufen, anderen war das offenbar egal. Also hier konnte man dann nicht feststellen, ist die Schlangenfurcht, gibt es was überhaupt bei Schimpansen allgemein, oder ist das angeboren oder erst erlernt. Also die Experimente führten offenbar zu keinem klaren Ergebnis. Warum viele Menschen eine Furcht vor Spinnen haben, ist noch schwieriger gewissermaßen. Gut, auch da gibt es einige, aber das sind nicht so viele, relativ sehr giftige. Bei uns kommen solche nicht vor und trotzdem gibt es Menschen in unseren Breiten eine ausgesprochene Angst, eine sogenannte Arachnophobie, eine Spinnenangst haben. Woher kommt das? Wahrscheinlich, bitte. Also es hängt sehr viel davon ab, mit welchen Tieren der Mensch in den frühen Phasen seiner Evolution schon konfrontiert war und welche Erfahrungen er gemacht hat. Wie gesagt, bei Schlangen mal so, dann wieder so. Dass es Ungiftige gibt, wird der Mensch auch bemerkt haben, natürlich irgendwann einmal. Aber zunächst war es sicherlich angemessen, mit einer gewissen Vorsicht zu reagieren. Man kann ihn wissen. Und noch einmal, also die Prädisposition, von der Sie reden, die ist da sicher gegeben. Nur, es hängt dann viel davon ab, wie man einem Kind jetzt ein bestimmtes Tier erklärt. Nicht? Also ein Freund von mir, wir haben eine kleine Tochter, sind inzwischen schon älter, aber damals, die war ein Jahr alt, oder zwei Jahre, hat zum ersten Mal eine Schlange gesehen im Waldviertel, irgendeine Esculapnatter oder was es war, harmlos, ungiftig. Und der ist Biologe, der hat dem Kind die Schlange gegeben, das Kind hat sie angegriffen, so als ob das irgendein Ast wäre, hatte überhaupt keine Angst. Hätte, davon bin ich überzeugt, und das ist auch mein Freund davon überzeugt, hätte der, als das Kind die Schlange bemerkt, das Kind sofort genommen, wir müssen weg, dann wäre das ein prägendes Erlebnis gewesen, das Kind wäre das ganze Leben negativ auf Schlangen geprägt. Also das sind dann, da kann man dann schwer Grenzen ziehen, zwischen angeboren bzw. erlernt. Es mag Dispositionen, Prädispositionen geben, die sind aber variabel bzw. können individuell variiert werden. Und was ein Kind im Laufe des Lebens lernt, das hängt natürlich weitgehend davon ab, in welcher Umgebung es aufwächst. Also da muss man nicht lang drüber diskutieren. Wie gesagt, die erwähnten Fähigkeiten sind angeboren. Man spricht auch von artspezifischen Fähigkeiten. Jede Art, ob jetzt irgendeine Ente oder eine Gans oder ein Hühnervogel oder ein Mensch oder ein Schimpanse, verfügt zunächst mal über ein gewisses Repertoire an seiner Art gemäßen Eigenschaften, die in der Evolution seiner Art im Laufe der Zeit sich entwickelt haben, im Sinne des Lebens und Überlebens. Also ein Kind, das den Klammerreflex nicht mehr beherrscht, das nicht schreien kann, das nicht lachen kann, lächeln kann, das wäre im Prinzip nicht lebensfähig. Aber wie man gelegentlich probiert hat, auch so in den 1960er, 1970er Jahren noch, Prozente festzulegen, Hausnummer 67% sind angeboren und 33% erlernt oder umgekehrt, das ist ein Blödsinn. Das kann man so nicht machen. Es hat ein amerikanischer Anthropologe einmal gesagt, zu versuchen, angeboren und erlernt voreinander strikt zu trennen und eben Prozente anzugeben, das ist ungefähr so, wie wenn Sie versuchen, bei einer Multiplikation zu sagen, was ist wichtiger, der Multiplikant oder Multiplikator. Sinnlos. 2 mal 4 ist 8, was ist da jetzt wichtiger? Ist da mehr die 4 oder mehr die 2? Kann man wohl nicht sagen. Klar. Und daher, wie gesagt, ist auch diese Kontroverse in ihrer klassischen Form, in der radikalen Form, erlernt oder angeboren, beziehungsweise wenn beides, zu wie viel Prozent, die ist nicht mehr haltbar. Das wird heute auch kein Verhaltensforscher mehr ernst so nehmen. Ich war erstaunt vor 2 Jahren, als das berühmte Buch von Thilo Sarrazin, Deutschland schafft sie ab. Es ging jetzt nicht um Deutschland, Integration, sondern da waren Fernsehdiskussionen, nicht wahr? Aufgrund irgendeiner seiner Aussagen wurde tatsächlich da also die Frage angeboren und erlernt so heftig diskutiert, als ob es die Verhaltensforschung gar nicht gäbe, als ob da die letzten 40, 50 Jahre überhaupt nichts passiert wäre. Also kein Verhaltensforscher heute wird sagen, zumal bei Menschen, alles ist angeboren, alles ist genetisch festgelegt. Er wird aber auch nicht sagen, alles ist erlernt, der Mensch kommt zur Welt ohne irgendetwas zu können. Der Mensch kommt zur Welt als unbeschriebenes Blatt, als Tabula rasa, als leerer Kübel, der erst gefüllt werden muss. Er hat bestimmte Fähigkeiten, die seiner Art, wie gesagt, entsprechen, seiner Art gemäß im Laufe der Evolution entwickelt wurden. Und daraus wird im Laufe des individuellen Lebens Verschiedenes gemacht, einfach gesagt. Es werden schon verschiedene eben Lernprozesse stattfinden, die das Gegebene verstärken, abwandeln und eine Menge Zusatzinformation gewinnen. Das Leben, sagte Conrad Lorenz, ist ein erkenntnisgewinnender Vorgang. Wir haben gleich zu Beginn der Vorlesung vor einigen Wochen gesagt, Information ist alles gewissermaßen. Alle Lebewesen müssen im Sinne ihrer Fortexistenz irgendeine Information aus der Umgebung aufnehmen, irgendwas wahrnehmen und so verarbeiten, dass sie darauf adäquat reagieren können. Adäquat heißt immer im Sinne des Lebens bzw. Überlebens reagieren können. Insoweit kann man sagen, das Leben ist ein informationsgewinnender oder dann unter Anführungszeichen erkenntnisgewinnender Vorgang, wobei es Erkenntnis nicht im philosophischen Sinne, nicht im Sinne der philosophischen Erkenntnistheorie gemeint ist, sondern ganz einfach, wie gesagt, Informationsaufnahme, Informationsverarbeitung und die darauf folgenden adäquaten Reaktionen. Das ganze Leben, das Leben des Individuums, zumal das menschliche Leben, ist ein ständiger Informationsfluss. Wir nehmen ununterbrochen, bewusst oder unbewusst, wir kommen darauf noch zurück, Informationen auf, wir sehen alles Mögliche, hören alles Mögliche. Wir merken uns Verschiedenes, einiges wird verdrängt oder wird irgendwo in den Hintergrund, im Hinterkopf, in den Hinterkopf verdrängt, kommt irgendwann wieder durch Assoziationen und so weiter hoch oder wird vergessen. Aber grundsätzlich ist unser ganzes Leben, das ist eigentlich trivial, ein ständiger Prozess der Informationsaufnahme, ein ständiger Prozess der Kognition, ein Prozess der Erkenntnisgewinnung. Aber das ist nur möglich, weil wir schon über artspezifische Eigenschaften haben, überhaupt Erkenntnis gewinnen zu können, überhaupt Informationen aufnehmen zu können und auch diese Informationen dann einzuordnen. Und hier gab es in der evolutionären Erkenntnistheorie in den 70er und 80er Jahren, das ist dann später wiederum auch abgeklungen, die große Kontroverse mit Philosophen, mit Kant. Kant hat bekanntlich, das werden Sie in anderen Vorlesungen in der Philosophie natürlich genauer zu hören kriegen, unterschieden zwischen a priori und a posteriori. Einfach übersetzt, a priori ist von der Wahrnehmung unabhängig, von vornherein gegeben und a posteriori, wie schon der Ausdruck sagt, sind Wahrnehmungen. Das ist das, was wir nur mit unseren Sinnesorganen wahrzunehmen imstande sind. In der philosophischen Tradition, in der Erkenntnistheorie, gab es ja zwei verschiedene Richtungen, den Rationalismus und den Empirismus oder Sensualismus, auch das hier nur nebenbei, das können Sie in anderen Vorlesungen zur Genüge hören. Die Vertreter des Rationalismus gingen davon aus, alles ist Vernunft, es gibt nur Vernunfterkenntnis. Die Vertreter des Empirismus oder Sensualismus von Sinnen meinten, nein, Erkenntnis kommt nur durch die Sinnesorgane. Und dann kam eben Kant. Kant hat gemeint, eben mit der Unterscheidung a priori, a posteriori, ja, natürlich sind die Sinnesorgane wichtig, natürlich nehmen wir über die Sinnesorgane Informationen auf, in heutigen Begriffen gesprochen, wir nehmen Verschiedenes wahr, Außeneindrücke, aber wir müssen das auch erst irgendwie ordnen können. Und daher gibt es Erkenntnisse a priori, von der Wahrnehmung unabhängig, von vornherein gegeben. Vernunfterkenntnisse. Also Kant hat dann die große Synthese in der Philosophiegeschichte, in der Geschichte der Erkenntnistheorie geleistet, die Synthese von Rationalismus und Empirismus. Was er nicht mehr gemacht hat, obwohl es Kant sich schon ein wenig dem Evolutionsgedanken genähert hat, Was eine Grundfrage der evolutionären Erkenntnistheorie war ja, woher kommt denn das a priori? Aus evolutionärer, evolutionstheoretischer Sicht ist nichts vom Himmel gefallen, es muss ja alles von irgendwoher kommen. Und da gibt es den klassischen Aufsatz von Konrad Lorenz, den wir schon mehrmals erwähnt haben, wie gesagt, einer der Begründer der evolutionären Erkenntnistheorie aus dem Jahre 1941. Der Titel des Aufsatzes lautet Kants Lehre vom Apriorischen im Lichte gegenwärtiger Biologie. Kants Lehre vom Apriorischen im Lichte gegenwärtiger Biologie, eine der klassischen Schriften, ein kleiner Aufsatz von etwa 20 oder 22 Seiten, aber einen der klassischen Schriften in der Geschichte der evolutionären Erkenntnistheorie. Und die Antwort von Lorenz war, was Kant a priori bezeichnet hat, das ist so etwas wie, das sind so etwas wie Erfahrungsinhalte der Evolution. Nehmen wir Beispiele. Was macht ein Igel, wenn sie einen Fuchs nähert oder einen Hund oder auch einen Mensch? Er rollt sich ein, stellt die Stacheln. Ja, von mir aus wieder Instinkte. Aber woher kommt das? Millionen und Abermillionen Igel haben im Laufe der Evolutionsgeschichte der Igelartigen, ich weiß nicht, 70 oder 80 Millionen Jahre, die Erfahrung gemacht, auf eine Bedrohung durch Hunde oder Marder oder Iltisse oder auch Katzenartige, was auch immer, Stacheln aufstellen, Stachelteile aufstellen, sich einrollen. Das wirkt, sagen wir, zu 98%. Nicht immer, aber in der Evolution gibt es nichts Perfektes. Hin und wieder schafft es ein Hund, einen Igel umzudrehen und ihn aufzufressen. Aber im Großen und Ganzen ist das ein arteigenes Programm. Alle Igel, die das nicht konnten, nämlich Stacheln aufstellen, die sind ausgestorben. Übertragen auf Kant, also Kant hat sich nicht mit Igeln beschäftigt, bekanntlich, aber könnte man hier sagen, der Igel hat die a priori, unter Anführungszeichen, Erkenntnis im Laufe seiner Stammesgeschichte gewonnen, beziehungsweise im Laufe der Stammesgeschichte seiner Gattung. Und da kann man, Igel ist nur ein Beispiel natürlich, Sie können jedes beliebige Tier nehmen und bestimmte Fähigkeiten und sagen, gut, das war ja nicht von vornherein da, das muss sich irgendwann entwickelt haben, es muss eine Evolutionsgeschichte entstanden haben und wenn es sich bewährt hat, wurde es durch die Selektion, durch die natürliche Auslese verstärkt. Also diejenigen Igel, die das nicht können, Stacheln aufstehen, einrollen, die wurden in der Evolution von der natürlichen Auslese eliminiert. Natürlich auch hier, wie schon angedeutet, in der Evolution gibt es nichts Perfektes. Alle Aussagen der Biologie sind statistische und Wahrscheinlichkeitsaussagen. Wenn Sie 1000 Igel nehmen, dann wird es einen Unterschied geben, ein oder zwei rollen sich zu spät ein. Die haben dann Pech gehabt, einige sind schneller und so weiter. Ich kann mich erinnern, vor langer Zeit einmal hat der Norddeutsche Rundfunk hier in Wien eine zweiteilige Serie über evolutionäre Erkenntnistheorie unter einem anderen Begriff gedreht und ich war damals wissenschaftlicher Berater. Jetzt haben die gesucht, also Beispiele für starre Programme. Also den Igel habe ich natürlich erwähnt, das müssen suchen Sie einen Igel. Sie werden sehen, der Igel wird eben starres Programm, wenn ein Hund kommt und so weiter, sich einrollen und die Stacheln aufstehen. Das war sehr schwierig. Die haben einen Igel dann gefunden, irgendwo im 19. Bezirk, haben den mit einem Hund konfrontiert, der Igel hat überhaupt nicht reagiert. Der Hund ist davon gelaufen. Jetzt haben die mir gesagt, was haben Sie uns da erzählt? Der Igel macht ja nicht, was Sie erwarten. Ja, der hat es nicht gemacht. Probieren wir es noch einmal. Ein zweiter Hund, wieder nicht reagiert. Bei einem dritten Hund ist der Igel, statt sich einzuholen, wieder davon gelaufen. Ja, die haben den falschen Igel erwischt. Das war ärgerlich, weil so ein, zwei Stunden Dreharbeiten kosten etwas. Ich war dann gewissermaßen dafür verantwortlich, ist nicht im Ernst, aber dass die da Kosten verursacht haben, weil ich, ja, die haben den falschen Igel gefunden. Hätten sie 20 zur Auswahl gehabt, hätten sie sicher auch den richtigen gefunden. Damit möchte ich sagen, dass auch solche Programme, die also in der Evolutionsgeschichte einer bestimmten Gattung oder Art sehr fest verankert sind und im Laufe von Jahrmillionen sich bewährt haben, im Falle des einen oder anderen Individuums halt nicht so funktionieren, wie es der allgemeinen Erwartung entspricht. Ja.
diese erworbenen, stammesgeschichtlich erworbenen Fähigkeiten sind dann aber auch zumeist sehr schwerlich erfolgreich waren, sieht man daran, dass die Igel ja auf den Straßen mitfliegen können.
Das wollte ich gerade sagen und dann, ja, wiederum, was ich vorhin als Allgemeinbegriff von Beute zum Beispiel gemeint habe. Der Igel macht keinen Unterschied zwischen einem Marder, einem Hund, einem Iltis, einer Wildkatze oder einem Menschen. Alles, was ihm nähert, ist potenziell gefährlich. Also rollt er sich ein. Potenziell gefährlich sind aber nicht nur Tiere oder Menschen für den Igel, sondern auch Autos. Wenn er die Straße überquert, ein Auto kommt, was macht er? Der rollt sie wieder, anstatt davon zu laufen, würden wir sagen. Ja, wie soll er denn den Unterschied kapieren? Er sieht ja nur, etwas kommt heran, also Wasser sich bewährt, über Jahrmillionen einrollen, Stacheln aufstellen. Ja, bis die Igel in ihrer weiteren Evolution den Unterschied lernen, beziehungsweise kapieren, bei Autos geht das nicht. Da muss ich sagen, dass ich wegkomme. Naja, das wird lang dauern, da wird es wahrscheinlich keine Igel und keine Autos mehr geben. Denn das sind, wie gesagt, also Igelartige dürfte es 70 oder 80 Jahrmillionen geben, ein ungemein langer Zeitraum. Und ein solches Programm wird so schnell nicht abgebaut. Aber wir werden später dann sehen, das betrifft uns Menschen ja auch. Wir haben zwar keine Stacheln und stellen keine Stacheln auf, rollen uns auch nicht ein, aber wir sind auch überfordert mit unterschiedlichen, gegenwärtigen, neuen Phänomenen, auf die wir in der Stammesgeschichte nicht vorbereitet waren. Denn zunächst mal galt es, wie gesagt, streng schematisch zu unterscheiden zwischen Gut und Schlecht, zwischen Beute, essbarer Pflanze, giftiger Pflanze, gefährlichem Tier und so weiter. Und da macht es keinen großen Unterschied, wie man das dann benennt und so weiter. Andere Experimente mit Hühnern bzw. Truthühnern. Mit einem Hühnerhof hat man eine Leine drüber gespannt und die Konturen verschiedener Vögel drüber gezogen. Unter anderem die Konturen von Greifvögeln, nicht nur Milane oder Falken oder so, oder Geier. Auf diese Konturen haben die Hühner oder Truthühner sofort reagiert, nämlich mit Angst davongelaufen. Auf andere Schwalben zum Beispiel haben sie überhaupt nicht reagiert, die sind nicht gefährlich. Jetzt würde man sagen, sind die so blöd, die haben nicht einmal kapiert, dass das Attrappen sind und keine wirklichen Vögel. Na ja gut, dem Huhn oder dem Truthahn wurden in der Evolution keine großartigen Unterschiede quasi eingebaut, sondern nur die Gestalt. Alles, was eine bestimmte Größe hat, Flügel ebenso wie bei Greifvögeln, ist potenziell gefährlich. Aber es in Wirklichkeit gar nicht so ist. Und alle übrigen, so wie die Schwalbenarten, die kleine Finken und so weiter, die sind ungefährlich. Also Allgemeinbegriffe, wie gesagt, wie Beute oder eben Gefahr. Und hier könnte man vielleicht von einem Prinzip der Wahrnehmungsökonomie reden. Es ist sinnvoll, dass man ganz allgemein bestimmte Phänomene als gefährlich oder ungefährlich erkennt, ohne zu differenzieren. Wir sind uns Menschen ja genauso. Wir verfügen über, wie eben andere Lebewesen, Gestaltwahrnehmung. Die Fähigkeit, irgendein Objekt anhand einiger weniger Merkmale als solches zu erkennen, ohne im Detail alle Merkmale genau analysieren zu müssen. Wenn das der Fall wäre, dann kämen wir ja nicht vom Fleck. Nicht mehr.
Bitte?
Natürlich. Und das ist auch gut so. Zu viel Vorsicht ist besser als zu wenig Vorsicht. Nicht? Wenn ich zum Beispiel hier eine Kontur zeichne, eine Katze, gerückt eigentlich von so etwas. Da würden Sie alle sagen, eine Katze ist es. Die Wirklichkeit ist ja keine Katze, es sind ein paar Flüchte hingeworfene Kleiderstriche. Und das hat natürlich Vorteile, dass wir es nicht, wenn man bei Katze bleiben möchte, alle Merkmale der Katze untersuchen und dann endlich nach 2 Stunden, eine Katze ist es, sondern es genügt ein paar Striche, es muss irgendwie nur angedeutet sein, was es ist. Mit einem Kind, dem Sie einmal eine Katze gezeigt haben, und dann in den Zoo mitnehmen, ich meine das Kind, nicht die Katze, dann wird das Kind sofort einen Leoparden, einen Tiger, einen Puma als Katze erkennen. Eine große Katze natürlich, aber immer noch Katze. Das heißt, es genügt bei einem Kind, wenn es einmal den Begriff von Katze sich gebildet hat, kann es diesen Begriff auf die Fülle anderer Objekte der Katzenartigen übertragen. Und es ist genauso Katze und Maus. Nicht? Eine Maus braucht ja nicht die Katze genau zu untersuchen, um zu erkennen, das ist eine Katze, da wäre die Maus längst tot. Das genügt oft nur, wenn ein Schwanz irgendwo hervorlugt. Ja, das könnte eine Katze sein und schon läuft die Maus davon. Also ein Prinzip der Wahrnehmungsökonomie, eine krasse Vereinfachung von Objekten und Gegenständen, in dem Fall auch von Tieren. Aber diese Vereinfachung hilft uns natürlich im gesamten Wahrnehmungsprozess. Wir müssen nicht alles, was wir wahrnehmen, bis in Detail studieren, sondern haben die Fähigkeit, in Allgemeinbegriffen wahrzunehmen und zu denken. Und das erleichtert natürlich, wie gesagt, unsere Wahrnehmung der Welt. Dass wir damit natürlich in die Irre geleitet werden können, ist auch klar. Aber das betrifft alle übrigen Lebewesen auch. Es kann ja sein, wie gesagt, Igel, nicht wahr, da werden die Irre geführt durch Autos oder auch Motorräder. Der kapiert einfach den Unterschied nicht. Und, oder eben die Attrappen. Nicht? Die Hühner, die erkennen nicht, dass sie Attrappen sind. Aber es ist in Ordnung, müssen sie auch nicht. Wichtig ist, dass sie, falls Gefahr droht, sich entsprechend verhalten.
Ich habe mal ein Rotkehlchen aufgelesen nach einem großen Gewitter. Und das zu füttern, habe ich mich an meine Biologiestunde erinnert, hat eine Attrappe gebastelt, eine kleine Kugel, eine große Kugel.
Ja.
Und damit ist dann auch dieses reflexartige Verhalten ausgeführt, dann die Schnabel aufzulassen.
Und was wollen Sie damit gezeigt haben?
Das ist im Prinzip auch eine Reaktion auf eine Attrappe. Nichts anderes.
Genau. Karl Popper meinte, alles Leben ist Problemlösen. Das ist auch der Titel eines seiner Bücher, eine Aufsatzsammlung. Und das ist sehr treffend gesagt. Worauf es ankommt, ist nicht die Welt in allen ihren Einzelheiten exakt zu erkennen oder wahrzunehmen, sondern die Probleme lösen zu können, die mit der Fülle der Objekte, die ein Lebewesen umgeben, auf das Lebewesen zukommen. Und da sind Vereinfachungen nicht nur zulässig, sondern wie gesagt sogar gewissermaßen ökonomisch. Für einen Löwen, wir haben das vorhin erwähnt, macht es keine großen Unterschiede, wie viele Arten von Gazellen und Antilopen es gibt, oder ob es verschiedene Arten von Zebras gibt, oder wie wir die bezeichnen. Das ist dem Löwen vollkommen gleichgültig. Der Löwe hat einen allgemeinen Begriff von Beute. Das hat er wieder erlernt im Laufe einer langen Stammesgeschichte. 100 Millionen von Löwen haben im Laufe von Jahrmillionen erfahren, das ist eine jagdbare Beute, das kann ich töten und fressen. Und das ist dem Löwen heute, um bei diesem Begriff zu bleiben, der alte Kant würde es im Grabe umdrehen, wenn ich seinen Begriff des a priori auf Löwen anwende, das ist gewissermaßen bei Löwen a priori, unabhängig von der individuellen Wahrnehmung, hat er einen allgemeinen Begriff von Gazellen, Antilopen, Zebras und so weiter, ohne die Unterscheidungen zu treffen, die wir da in der zoologischen Systematik treffen. Das braucht der Löwe nicht. Er muss nur wissen, was eine jagdbare Beute ist und was nicht. Er soll zum Beispiel nicht den Fehler machen, Elefanten als Beute zu halten. Da wird er Schwierigkeiten kriegen. Den Elefanten ist er sicher nicht gewachsen. Aber es dürfte nicht allzu viele Löwen geben, die auf Elefantenjagd gehen oder jemals gegangen sind. Die wurden auch nicht alt. So kann man allgemein sagen, wenn also alles Leben problemlösend ist, dass die Evolution allen Lebewesen auch bestimmte Mittel zur Hand gegeben hat, sehr anthropomorph ausgedrückt, bestimmte Mittel zur Hand gegeben hat, die Probleme lösen zu können. Und dies umso mehr, als sie in der Evolution bestimmte Strategien immer und immer wieder bewährt haben. Andere Strategien haben sich nicht bewährt, die wurden dann in der Evolution auch durch die natürliche Auslese wegselektiert. Also erstens, alles Leben ist problemlösend. Und zweitens, wieder Popper, alle Lebewesen sind auf der Suche nach einer besseren Welt. Das klingt etwas utopisch gewissermaßen, aber es ist nicht eine utopische Welt damit gemeint, sondern einfach die Fähigkeit, den eigenen Zustand zu verbessern. Auch da können Sie, wenn Sie Haustiere haben, genug Beispiele nehmen. Wenn einem Hund kalt ist, was wir da machen, er wird sich in die Wärme zurückziehen. Wenn eine Zentralheizung oder wenn ein Ofen da ist, wieder hinter den Ofen kriechen, klarerweise. Wenn es ihm heiß ist, wird er versuchen, irgendwie das auch zu bewältigen, indem er hinausgeht und sich eine kalte Steinplatte hinlegt, einen kalten Fußboden hinlegt. Ganz klar, eigentlich trivial. Lebewesen lösen Probleme, sind Problemlöser, das können sie umso besser, je stabiler bestimmte ihrer Wahrnehmungsstrukturen in der Evolution entstanden sind, je besser sie sich bewährt haben, wollte ich sagen. Und sie versuchen zumindest ihren Zustand zu halten, wenn er einigermaßen angenehm ist, oder den Zustand zu verbessern, von der Kälte in die Wärme zu gehen oder von der Hitze in die etwas Kühleres und so weiter und so weiter. Wenn das nicht der Fall wäre, dann hätte sich Leben auf der Erde überhaupt nie entwickelt. Und wir wären heute nicht da. Bitte. Das habe ich jetzt aufgrund des Dings dann nicht verstanden.
Ja, also ich kann schwer verstehen, wie ein Verhalten, das erlernt ist, übergehen kann in ein Verhalten, das angeboren ist.
Ach ja, 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 na gut, eine gute Frage. Das geht nicht von heute auf morgen.
Ja.
Das geht nicht von heute auf morgen. Nochmal die Igel, ein sehr einfaches Beispiel. Nehmen Sie, ist hypothetisch, vor 80 Millionen Jahren, hat es 5000 Igel gegeben, wie gesagt, nur hypothetisch, sehr semantisch. Und alle hatten ein wenig die Fähigkeit, die Stacheln aufzustellen. Da waren sie alle mehr oder weniger gleich. Aber im Laufe der Zeit waren einige etwas besser. Die haben sie effektiver fortgepflanzt. Und über Generationen, viele Generationen hinweg, waren dann diejenigen, die das Stachelkleid schneller, effektiver aufstellen konnten, sie besser einrollen konnten, im Vorteil. Und das ist natürlich eine, auch in der Biologie, sehr große Frage, wie kommt denn Information von außen dann sozusagen ins Genom, um als arteigene Information zu werden. Sicher eine sehr komplizierte Frage, die nicht wirklich bis heute noch nicht so hundertprozentig beantwortet ist, aber klar ist wohl eines, dass über viele Generationen hinweg Erfahrungen gesammelt und angesammelt werden. Wie gesagt, das geht nicht über Nacht, unzählige Generationen. Und dann beim Individuum nach so und so langer Zeit schon als Prädispositionen vorhanden sind. Weil alle übrigen, die diese Erfahrungen nicht gemacht haben, oder, die sind ja nicht mehr da. Ja, ich wollte das jetzt nicht, ich muss auf die Uhr schauen, das ist ein eigenes Thema, ein kompliziertes Thema, aber vielleicht ist die Antwort auf Ihre Frage einfach die, das geht ja auch nicht sehr schnell, das sind unzählige Generationen vonnöten, bis sich so ein Verhalten dann stabilisiert und auch entsprechend bei jedem Individuum der betreffenden Art a priori ist noch einmal unter Anführungszeichen vorhanden ist. Aber die Frage, die ich mit Hinblick auf Kant eben gestellt habe, nicht, woher kommt das Apriorische, woher kommt das, was dann die Sinneseindrücke gewissermaßen ordnet, ja, das ist auch in der Evolution entstanden. Das war nicht einfach da, das ist nicht vom Himmel gefallen, sondern musste sich im Laufe langer evolutiver Zeiträume entsprechend bewähren. Was sich nicht bewährt hat, das wurde früher oder später mittel- bis langfristig von der natürlichen Auslese, wie gesagt, wegselektiert. Und insoweit kann man nochmal mit Popper natürlich sagen, Leben ist Problemlösen, aber es überleben immer die, die Probleme am effektivsten lösen können. Nicht perfekt, es gibt nichts Perfektes in der Evolution. Relativ optimal Probleme lösen können. Und wenn eben alles Leben auf der Suche nach einer besseren Welt sich befindet, dann werden diejenigen im Vorteil sein, die Welt, die ihnen am angenehmsten ist, auch entsprechend zu finden vermögen. Wobei das wiederum anthropomorph ausgedrückt ist, aber natürlich sind Annehmlichkeiten im weitesten Sinne ja auch nicht nur menschliche Phänomene, da suchen andere Lebewesen auch. Also kein Hund möchte bewusst also Schmerzen empfinden, kein Tier möchte leiden und so weiter, das ist ganz klar. Und daher haben alle gewisse Reaktionsmöglichkeiten entwickelt, die ihnen gewissermaßen das Schlimmste ersparen. Gut, damit sind wir heute auch schon langsam am Ende. Gibt es noch Fragen oder Bemerkungen? Gut, wenn das nicht der Fall ist, dann danke Ihnen und sehe Sie nächste Woche am Mittwoch.